Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Hier sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das bin ich, Silke Hellwig, und mein Gesprächspartner ist Florian Bülke.
Ja, hallo.
Sozialdemokrat, Ortsamtsleiter in Burglesum. Mhm. Können Sie noch ein paar, wenn Sie sich einem Fremden beschreiben sollten, so als Mensch, was würden Sie dem sagen über sich?
Ich bin tatsächlich ein offener Mensch, der mit optimistisch denken und offen durch die Welt geht und tatsächlich auch für alle Sachen auch irgendwie zur Verfügung steht. Und bin auch ein wissbegieriger Mensch. Ne? Also das war tatsächlich auch so damals auch so die Intention, auch in die Politik, in die Kommunalpolitik einzusteigen. Ich war ja vorher Beiratsmitglied und wollte tatsächlich dann damals auch in die Kommunalpolitik einsteigen und meinen Stadtteil irgendwie voranbringen und dort auch mich für den Stadtteil einsetzen. Das sind so vielleicht ganz aus der Hüfte geschossen irgendwie so drei Charaktereigenschaften, die ich so ein bisschen mitbringe.
Wenn Sie sagen, Sie sind wissbegierig, also dass Sie alles aufsaugen, was man wahrscheinlich auch so als Amtsleiter, gehen Sie auch zu allen möglichen Vereinen, Institutionen, da lernt man ja immer was dazu. Aber Sie wollen ja auch gestalten, oder? Man geht ja eigentlich in die Politik, um zu gestalten.
Ja, klar. Das ist natürlich wirklich der Ansatz, auch zumindest dann auch wirklich auf Stadtteilebene versuchen, auch den Stadtteil lebens- und liebenswerter zu machen, also wirklich zu gestalten. Und das ist auch, sagen wir mal, der Reiz auch der Funktion eines Ortsamtsleiters, einer Ortsamtsleiterin, weil wir einfach ja ein wirklich großes Themenspektrum einfach bearbeiten können und uns da uns verschiedenste Themen aussuchen können, von denen wir zusammen mit den Beiräten auch überzeugt sind, die einfach auch wichtig für die Stadtteile sind. Ne?
Genau, Sie müssen ja die Mehrheiten auch organisieren, ne? Wenn Sie alleine gestalten könnten, das wäre ja noch schöner. Ist das eigentlich so, dass wenn Sie alleine gestalten würden, wäre das dann würde da vieles anders sein oder anders laufen? Oder können Sie sich mit all dem identifizieren? Oder mit allem ist ein bisschen viel verlangt, aber mit dem größten Teil?
Sie meinen jetzt dann
was auf Beiratsebene beschlossen und umgesetzt
wird? Ja, also das muss ich wirklich sagen. Ich habe das große Los, dass ich seit Jahren sehr, sehr eng und gut mit dem Beirat auch zusammenarbeite. Und wir
über Parteigrenzen hinweg sogar. Ne? Sie haben ja, glaube ich, fast alle Stimmen auch bekommen. Zwei hatten Sie, glaube ich.
Ja.
Ne? Also jedenfalls aus anderen Parteien wurden Sie mitgetragen bei der letzten, bei Ihrer Wiederwahl. Wann war das? 2021?
Ja. 2022 hat die quasi
Wahlperiode wieder angefangen.
Genau, ja.
Ja, also Sie werden über Parteigrenzen hinweg, getragen. Die Hörer, die noch nicht so genau wissen, wer Sie sind, dann denke ich immer, kann man das mal ruhig einfließen lassen. Das Glück haben Sie da, mit dem Beirat eng zusammenzuarbeiten. Das heißt, da sind die meisten Beschlüsse, entsprechen auch dem, was Sie gerne umsetzen würden oder umgesetzt hätten.
Ja, tatsächlich so. Also wir arbeiten da wirklich sehr, sehr intensiv Hand in Hand. Natürlich gibt es auch manchmal auch unterschiedliche Positionen, das ist ganz klar. Also, dass ich schon mal sage, vielleicht habe ich eine andere Position als der Beirat, aber letzten Endes ist der Beirat auch das gewählte Kommunalgremium und entscheidet zum Schluss. Aber das ist in den seltensten Fällen so. Also wirklich ist das wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich halt selbst 9 Jahre lang im Beirat war. Das heißt, ich kenne natürlich auch ein bisschen.
2003, ne, waren Sie Beiratsmitglied, ab 2007 Beiratssprecher. Da haben Sie haben mal gesagt, Sie hätten gelernt, in dieser Zeit ein dickes Fell zu entwickeln und langen Atem.
Mhm.
Das ist ja ein Minimum, was man braucht als Politiker, oder? Als
das
Kommunalpolitiker.
Ja.
Ja, das ist auf Bundesebene auch nicht großartig anders. Ne?
Ja.
Können Sie sich denn an irgendein Beispiel erinnern, wo Sie sich das doch anders gewünscht hätten, eine Entscheidung? Na, wer so lange überlegt, das kann ja nichts Wichtiges gewesen sein.
Ne? Nee, wahrscheinlich wird es sicherlich auch Entscheidungen geben.
Oder wollen Sie alte Wunden nicht wieder
aufreißen? Nö, das glaube ich nicht. Also das, was mich so oftmals stört, ist tatsächlich, wie langwierig manche...
Ah, das habe ich auch in einem Interview gesehen. Da meinen Sie aber nicht den Beirat, sondern die Fachressorts, habe ich gesehen.
Ja, also da wünsche ich mir einfach auch in vielerlei Hinsicht auch viel mehr Pragmatismus in bestimmten Bereichen. Natürlich braucht es bestimmte Projekte auch, die einfach brauchen ihre lange Zeit, weil es natürlich im Beteiligungsverfahren etc. dann auch mit eine Rolle spielen und die Bürgerinnen und Bürger auch zu Wort kommen sollen, verschiedenste Verbände zu Wort kommen sollen. Aber wenn man mehrere Jahre beispielsweise darüber diskutiert, ob ein Zebrastreifen aufgemalt wird oder nicht, ich glaube, da haben wir durchaus noch Handlungsbedarf, dass man das einfach auch irgendwie auch schneller macht.
Aber das ist ja kein Beirats-, kein bremisches, sondern es ist ja ein bundesweites Problem. Ne? Die Deutschen sind so verliebt irgendwie in ihre Vorschriften oder in solche Abwägungen. Sie haben auch da, Sie haben gesagt, viele Sachen werden überproblematisiert und quasi zerredet. Ein Beispiel waren Hundefreilaufflächen, wo Sie natürlich etwas grob gesagt haben, warum weist man sich da auch so und stellt ein Schild hin und wenn es nicht funktioniert, dann nimmt man das Schild wieder weg.
Genau.
Ist die deutsche Bürokratie zu sowas fähig?
Ich weiß nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Also,
wenn ein Anwohner sagt, ich möchte nicht, dass da die Hunde rumtoben.
Naja, ich bin sehr überrascht gewesen, wie einfach in anderen Städten, wie beispielsweise Hamburg, ich kenne die Vorgeschichte nicht, aber in Hamburg ist mitten auf einer grünen Fläche einfach ein Schild, wo drauf steht Hundefreilauffläche. Und das war so eine Sache, wo ich mir wirklich schon sehr viel mehr Pragmatismus gewünscht hätte, wo man gesagt hat, okay, also die Regelung ist ja so, dass man bei diesen Hundefreilaufflächen diese Flächen ausweisen kann als Beirat, aber man kann sie auch dementsprechend auch wieder, wenn es nicht funktioniert, einkassieren. So.
Aber liegt es nicht oft daran, dass es immer doch wirklich auch widerstreitende Interessen gibt? Zum Beispiel, Sie haben ja ein Problem mit den Freiluftpartys da am Gramker See, ne? Da ist das ja so, da gibt es natürlich junge Menschen, die feiern wollen, vielleicht auch ältere Menschen, ich will das gar nicht so einschränken. Und die Anwohner, die natürlich dann am liebsten hätten, wenn sowas gar nicht passieren würde. Was man ja auch versteht, wenn ich weit weg wohne, kann ich sagen, ja, lass die feiern. Wenn ich daneben anwohne und da war, glaube ich, einmal gab es ja richtig Ärger wegen irgendeiner Techno-Party, wo die Musik auch sehr lange laut war. Das ist ja der Konflikt immer zwischen zwei Interessen, die sich einfach nicht gut vertragen können.
Ja, und das ist aber dann auch die Aufgabe natürlich der Kommunalpolitik zu moderieren, aber auch dann beide Interessen sich anzuhören und dementsprechend dann auch eine Entscheidung zu treffen. Das heißt ja nie, dass eine Entscheidung irgendwie in Stein gemeißelt ist. Also ich glaube, man tut auch gut daran, wenn man das Rückgrat hat und sagt, vielleicht man hat sich an einer anderen Stelle auch einfach falsch entschieden, aber zumindest erstmal eine Entscheidung zu treffen und zu schauen, wie sich das entwickelt. Das finde ich, ist dann auch Aufgabe von Ortsamtsleitung, ne? Zusammen mit den Beiräten.
Wie sind Sie bei den Freiluftpartys? Wie ist denn jetzt der Stand?
Nein, der Stand ist tatsächlich jetzt ja so, dass wir das jüngst in der Beiratssitzung jetzt in dieser Woche hatten und durchaus der Beirat sich darauf verständigt hat, zu sagen, okay, grundsätzlich möchten wir auch, dass den jungen Menschen ermöglichen, diese Freiluftpartys auch wieder dort stattfinden zu lassen, anzumelden. Finde ich im Übrigen eine gute Entscheidung.
Dass man das anmelden muss.
Dass man das, ja, und dass man halt auch den jungen Menschen das ermöglicht. Ne? So. Es hat, finde ich, auch Vorteile für beide Seiten. Es hat eine gewisse Planungssicherheit auch für die jungen Menschen, die solche Partys veranstalten. Und gleichzeitig können wir natürlich auch dort bestimmte Auflagen machen.
Das hat der Beirat auch gemacht.
Genau, der Beirat hat jetzt nochmal gesagt, maximal 6 Veranstaltungen im Jahr. Zwischen jeder Veranstaltung müssten 28 Tage liegen. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen auch so ein Entgegenkommen an die Nachbarschaft.
Was sagen die denn, die Nachbarn?
Naja, also das ist halt, ich glaube nicht, dass da, dass die Nachbarn davon auch, also dass ein Teil der Nachbarn davon begeistert ist. Es gab ja auch Anträge und einen Bürgerantrag, dass das abzulehnen ist, grundsätzlich abzulehnen ist. Ich weiß aber auch aus der Nachbarschaft, dass dort anders gedacht wird.
Also andere Leute kann man vielleicht mit leben, ja.
Ne, dass andere da sagen, Mensch, wir haben selber junge Kinder und wir können damit leben. Und das ist halt, ich glaube, so ein Abwägungsprozess, den man dann auch dort eingegangen ist.
Und Sie sagen ja, man probiert das mal so aus und wenn es immer noch zu großen Konflikten kommt, dann muss man eben sehen, ob es nicht 6 oder nur 4 sind oder so. Ne? Ja. Sie haben eine breite Ausbildung. Sie haben Politikwissenschaften studiert an der Uni Bremen. Sie haben an der Akademie der Wirtschaft auch eine Ausbildung gemacht. Was ist man dann?
Betriebswirt war das.
Betriebswirt. Und Sie haben auch eine Ausbildung als PR-Berater gemacht an einer Akademie. Und Sie waren auch noch Büroleiter von Uwe Beckmeyer in Berlin. Wie lange eigentlich?
Nicht in Berlin, sondern in Bremen.
Ach, in Bremen Büro. Ach, Sie haben das Wahlkreisbüro geleitet. Ich wollte Sie nämlich gerade fragen über den Politikbetrieb in Berlin. Aber dann habe ich das, ich dachte, Sie wären da Büroleiter gewesen.
Nee, das war tatsächlich in Bremen. Gott, wie lange war das?
Ein paar Jahre schon,
Ein paar Jahre schon, auf jeden Fall.
Und war das dann doch weniger reizvoll, weil man da weniger gestalten kann? Oder Sie mit Bürgern hat man ja auch zu tun, ne?
Ja, also man hat natürlich da schon noch mit Bürgern zu tun, gerade im Wahlkreisbüro. Man hat auch mit unterschiedlichen anderen Akteuren zu tun und Einrichtungen oder Institutionen zu tun. Aber zu seiner Zeit war ich natürlich auch schon im Beirat aktiv Und es hat sich damals halt ergeben, dass diese Stelle frei wurde. Und dann habe ich gesagt, da werfe ich mal meinen Hut in den Ring, möchte quasi mein Hobby als Beiratsmitglied, als Kommunalpolitiker so ein bisschen auch zum Beruf machen. Mhm. Dann.
Weil ich glaube, bei Uwe Beckmeyer haben Sie ja sehr viel über das Thema Häfen wahrscheinlich gelernt, ne?
Ja, oder beziehungsweise war es auch dann tatsächlich gerade Schwerpunkt Verkehrspolitik natürlich dann auch, ne?
Ja, ja, aber Uwe Beckmann hat ja auch wirklich, der war ja mal Hafensenator, ja, genau. Ne? Also da denke ich, da kann man seinen Horizont ja auch erweitern.
Eine gute Schule.
Ich weiß nicht genau, wie viel man vorher in Burglesow mit Hafenthemen zu tun hat. Relativ wenig. Ja. Ne? Sie sind, habe ich gelesen, ein Kind des Stadtteils Burglesow, genauer gesagt in Marcel sind Sie groß geworden. Sie sind auch zur Schule gegangen in Burglesow.
Genau, in Burgdamm in der Grundschule.
Burgdamm in der Grundschule, genau. Wie gesagt, haben dann in, Abitur gemacht, haben Sie in?
In der Bördestraße auch in Burglesow.
Verstehe. Also wirklich Bremen-Nodder durch und durch.
Genau.
Die Uni, da mussten Sie Bremen-Nodder doch verlassen. Kron gab es wahrscheinlich noch nicht.
Das gab es noch nicht, genau.
Warum hat sie es nie aus Bremen weggezogen? Oder waren Sie beruflich mal, ich weiß gar nicht, diese Akademie und die Akademie der Wirtschaft und diese PR-Ausbildung, war das in Bremen?
Ja, also die Akademie der Wirtschaft war tatsächlich in Bremen, verbunden mit einer klassischen kaufmännischen Ausbildung, in einem Verbund mit einem ansässigen Unternehmen hier in Bremen. Und die
sowas wie eine duale Ausbildung
quasi.
Genau. Welches Unternehmen war das denn?
Das war im großen Außenhandel Hansa Papier. Die haben quasi Papier.
Gibt's die nicht
verschiedenste,
mehr?
Doch. Papier, so. Papiere verkauft und an große Lieferanten dann auch geliefert. So. Und die Ausbildung als PR-Berater, das war tatsächlich berufsbegleitend und ist eine Art Fernstudium mit Modulen, die man dann in Präsenz noch in Berlin hatte. Ne?
Hilft Ihnen das eigentlich, PR-Beratung, also um sich zu verkaufen? Weil Public Relation ist ja, kann ja nicht schaden, auch für einen Politiker. Ne? Ich würde sogar sagen, vielen geht da ein bisschen was ab.
Ja, also klar, man nimmt da schon auf jeden Fall was mit und hat da auch schon das ein oder andere auch mitgelernt. Also ganz umsonst war es sicherlich nicht. Und ein bisschen kommt aber auch dazu, verkaufen und kommt natürlich auch mit im Job auch dazu. Ne? Man lernt das einfach auch in den Jahren, also 12 Jahre.
Einfach durch Erfahrung, ja, ja. Also nicht aus Bremen rausgekommen, aus Bremen-Nord ja ein bisschen, aber eigentlich nicht. Sie haben auch immer in Bremen-Nord gewohnt. Ne? Sie wohnen in...
Ich habe bis vor kurzem in Bremen-Nord auch gewohnt.
Ach, Sie wohnen nicht mehr in Bremen-Nord?
Und seit gut 2 Jahren wohne ich tatsächlich hier im Viertel.
Haben sich losgerissen.
Hab mich mal losgerissen und wollte tatsächlich auch mal einen Perspektivwechsel machen. Und letzten Endes, aber mein Herz schlägt nach wie vor für Bremen-Nord, beziehungsweise auch für Burglesum. Da bin ich einfach auch familiär noch verwurzelt. Aber trotzdem, ja, es war dann auch mal so eine Zeit, einfach mal zu sagen.
Was anderes zu machen.
Was anderes.
Aber Bremen, die Mutterscholle wollten Sie nie richtig verlassen?
Naja, ich hatte ja einmal auch als Nachfolger von Uwe Beckmeyer kandidiert, zumindest parteiintern ja kandidiert, wo ich auch als Bundestagsabgeordneter ja meinen Hut in den Ring
werfen. Wann war das? 2007, kann das sein?
Ja, das kommt ungefähr hin. Das hat dann nicht geklappt, aber da war natürlich schon so ein bisschen auch der Wunsch zu sagen, okay, ich möchte ganz gerne in Berlin für Bremen dann auch was erwirken. Gut, das hat nicht geklappt. Das hat mir auch, glaube ich, auch nicht geschadet. Man nimmt da auch viel mit in so einem Bewerbungsprozess einfach auch.
Das Selbstbewusstsein ist dann nicht angeknackst.
Nein.
Würde ich denken. Das ist ja, oft wird ja so von Kampfkandidaturen gesprochen. Dabei ist es ja ein demokratischer Prozess, dass es auch mehr als einen Kandidaten gibt. Bei Ihrer Wiederwahl war das ja auch kurios, dass es noch 2 Mitbewerber gab. Und ich glaube, der letzte hat am gleichen Tag sogar noch den Hut aus dem Ring genommen, sozusagen. Warum, wissen Sie gar nicht, oder?
Nee, das weiß ich nicht.
Ja. Es hieß, weil Sie so ein starker Bewerber wären. Allerdings, das hätten die Leute sich ja auch vorher schon irgendwie klar machen können. Ne? Es fällt einem ja nicht morgens ein, wenn man aufsteht.
Nö, es stand ja auch in der Stellenbeschreibung, Ausschreibung drin, dass es die Möglichkeit besteht, dass man gegen den Stelleninhaber auch kandidiert. Ich weiß jetzt nicht, welche Beweggründe da waren. Vielleicht hat man sich im Vorfeld auch dann sich erkundigt. Ne?
Ja. Was ist eigentlich in Anburg-Lesum so reizvoll, dass ich mich dafür mehr interessieren müsste? Weil ein bisschen, also Bremen-Nord hat ja sowieso weiterhin ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich. Also ich glaube, viele Bremer sind nicht oft in Bremen-Nord, was bedauerlich ist. Aber wenn man, gerade wenn man so im Viertel und der Innenstadt ist, dann meistens bleibt man ja doch da und kommt nicht auf die Idee, jetzt mal, naja doch, vielleicht in der Strandlust hätte man mal Kaffee getrunken, das geht im Moment nicht. Aber eigentlich bleibt man hier und vielleicht noch Fegesack, ne? Da sind viele Leute. Aber dann, glaube ich, wird es schon schwierig, gerade was Burglesum und die Ortsteile betrifft, oder?
Ja, wobei also tatsächlich ja Burglesum oder der Bremer Norden, und ich spreche jetzt explizit für Burglesum, natürlich schon einen hohen Reiz hat, ne? Also man ist relativ schnell überall in der Natur. Wir haben den Knupspark. Ich höre immer wieder nicht nur, dass der Knupspark einfach eine tolle Parklandschaft ist und auch ein großer Park ist, sondern auch viele Bremerinnen und Bremer, die es dann halt nach Burglesum verschlägt, die sind auch sehr überrascht von der Topografie. Also das ist ja schon aufgrund des Geestrückens, den man da ja vor Urzeiten durch die Eiszeit, der vor Urzeiten durch die Eiszeit da entstanden ist, hat man da schon eine große Topografie. Und Burglesum ist auch ein Stück weit ein Mekka für Wassersportlerinnen und Wassersportler. Ne? Mit dem Sportparksee, aber auch mit den ganzen Segelvereinen, die entlang der Lesum dann dementsprechend sich aufreihen. Und nicht umsonst sind damals die Kaufleute mit ihren Familien in den Sommermonaten nach Lesum gezogen, aus der Bremer Innenstadt, weil sie dort einfach sich erholen konnten.
Urlaub gemacht haben, ne? Sommerfrische sozusagen. Ja. Mhm. Ja. Das kann sein, aber geben Sie mir nicht recht, wenn ich sage, dass viele Bremer sich dessen nicht so richtig bewusst sind, es sei denn, sie sind Wassersportler?
Doch, das glaube ich schon. Das ist so ein bisschen immer noch so diese imaginäre Grenze, auch irgendwie die Lesung auch ist. Und dass man sich vielleicht seltener dann dort hinverirrt. Ne? Oder sonst vielleicht tatsächlich eher zu überregionalen Veranstaltungen. Also Sommer in Lesmona kennt irgendwie jeder, ja, der irgendwie klassische Musik mag. Und da strömen natürlich dann die Menschen auch nicht nur aus Bremen, sondern aus der ganzen Region zu uns in den Stadtteil. Und da kriegt man so ein Gespür dann nochmal vielleicht auch für Burglesum. Ne?
Mhm. Das ist ja mit Bremerhaven auch so ähnlich, ne? Also im Land Bremen auch, dass viele Bremerhaven nicht so gut kennen oder Vorurteile haben und die dann gar nicht mehr revidieren können. Was muss man denn noch gesehen haben, außer Knobspark und eben alles, was sich mit dem Gramkasee zusammenhängt?
Also wir haben tatsächlich ja den Blindengarten, der bei uns im Burglesum beheimatet ist.
Ne?
Also das war der erste rein privat organisierte Blindengarten hier in Deutschland.
Mhm.
Also jetzt immer noch ehrenamtlich geführt, sagen wir so ein kleines, wirklich ein Kleinod, der sich ja auch im Bereich des Knupspark befindet. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wir haben jetzt in Marcel seit paar Monaten eine Discgolf-Anlage, wo ich höre, ich habe selber noch nicht regelmäßig gespielt, aber ich habe es unter anderem auch von den Menschen dort vor Ort vernommen, dass, und auch von den Discgolferinnen und Discgolfern, die da spielen, dass das wirklich eine Bahn ist, aufgrund ihrer Beschaffenheit, die dazu führt, dass Menschen aus dem gesamten norddeutschen Raum
Echt?
Nach Marcel kommen
ja.
und diesen Sport genießen. Ne?
Ja, interessant.
Und da gibt es halt verschiedenste Veranstaltungen. Also einmal im Jahr auch das Dixieland bei uns am Lesumhafen. Darf man sich auch irgendwie nicht entgehen lassen.
Mhm.
Also ich glaube, man kann schon einen ganz guten Tag auch in Lesum verbringen.
Und einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobieren. Und man ist relativ schnell ja auch tatsächlich mit dem Zug da. Also
wenn er fährt.
Wenn er fährt, ist man sozusagen in unter 20 Minuten ist man dann auch in Lesum.
Sind Sie denn mit dem Zug meistens unterwegs?
Ja.
Jetzt vom Viertel aus?
Ja.
Ah ja. Und? Ist das zuverlässig oder sagen Sie da, nee, oh Gott, man hat schon bessere Zeiten im Nahverkehr erlebt?
Also man hat tatsächlich schon bessere Zeiten im Nahverkehr erlebt, das ist tatsächlich so.
Jetzt wird es doch für 6 Wochen gesperrt
jetzt sogar.
Jetzt
wird es auch noch für 6 Wochen
dann
gesperrt.
Dann müssen Sie wieder mit dem Auto fahren.
Ja, wobei.
Ach nee, es gibt ja Busse. Es gibt ja einen Ersatzverkehr.
Busse oder halt auch tatsächlich wie mit dem Zug, der Bremer Hafner soll angeblich noch in Burg halten. Muss man mal gucken, wie man das dann macht. Aber ja, also das ist natürlich gerade für die Bremen-Norderinnen und Bremen-Norder ist die Nordwestbahn schon eine wichtige Verkehrsader. So, ne? Und das muss einfach auch irgendwie funktionieren. 15-Minuten-Takt ist schön und gut, aber
wenn er dann wirklich eingehalten wird,
Züge ausfallen oder verspätet, dann ist das schon echt schwierig.
Ja, das stimmt. Ich habe noch mal geguckt, als Sie wiedergewählt worden sind, da wurden Sie natürlich auch gefragt, was Sie noch vorhaben, was sozusagen gemacht wird. Und da habe ich gedacht, da können wir mal eine kleine Checkliste machen, weil das waren alles Sachen, wo ich dachte, die Bretter sind aber wirklich dick zu bohren. Zum Beispiel ein Thema war, attraktiver Wohnraum für junge Familien schaffen. Jetzt haben wir ja gerade Probleme, weil viele Bauherren sich ja selber zurückziehen, weil die Baukosten hoch sind und die Bauwirtschaft, also die Lage für die Bauwirtschaft kompliziert ist, sagen wir es mal so, herausfordernd. Wie sieht es da aus mit dem attraktiven Wohnraum für junge Familien? Und viele sagen ja auch, ich meine, jetzt ist es, glaube ich, wieder etwas preisgünstiger geworden, dass es einfach unbezahlbar war, für junge Familien Wohnraum zu schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie Eigentum meinten oder Mieten, wahrscheinlich beides. Und wie sieht es aus? Das war jetzt, okay, 2021 sind erst 3 Jahre, da sollte man nicht zu. Sie haben ja 10 Jahre, eine Amtsperiode von 10 Jahren, da kann ja noch viel passieren. Aber es ist ein schwieriges Thema.
Na, es ist tatsächlich schon ein schwieriges Thema. Aber auch ein umso wichtiges Thema, weil natürlich auch gerade so ein Stadtteil, Burglesum ist ein Stadtteil im Vergleich zu anderen Stadtteilen mit dem höchsten Durchschnittsalter. Das heißt, natürlich wünschen wir uns auch mehr jüngere Familien bei uns, um halt so einen Ausgleich auch zu schaffen. Und da gibt es Wohnbauprojekte wie jetzt der Lesumblick, den wir jetzt jüngst im Beirat noch mal vorgestellt haben. Das sind, wo auch Wohnungen entstehen sollen. Und das sind natürlich so größere Projekte. Da braucht es auch einen Investor, der das dann auch umsetzt.
Haben Sie denn einen?
Da gibt es einen Interessenten, der es tatsächlich auch machen möchte. Der natürlich aber auch gesagt hat, momentan ist es schwierig. Gut, bis der Bebauungsplan abgeschlossen ist etc. werden sicherlich noch mal 1-2 Jahre auch vergehen. Aber dann nehmen wir auch verstärkt einfach auch einen Wandel in den Bestandsimmobilien wahr. Also dass gerade jüngere Familien dann sich ein Eigenheim leisten wollen und weil ältere Menschen dann entweder aus dem Haus ausziehen oder weil sie nicht mehr halten können, weil es zu groß wird, sie leider versterben. Also tatsächlich so ein Generationswechsel auch da ist. Und da ist es tatsächlich so, meine Wahrnehmung gerade auch in Burg Ramke, dass das schon noch mal ein attraktives Gebiet auch für die jungen Familien ist, einmal relativ gut nah angebunden und dann aber auch wiederum noch im Vergleich zu anderen Ortsteilen auch preisgünstiger.
Also Bestandsimmobilien ist ja sowieso die beste Lösung. Da wird nicht neue Fläche versiegelt. Mhm. Ne? Mir ist das ja sowieso ein Rätsel. Ich meine, es stimmt, ältere Leute ziehen nicht einfach aus, weil die hängen natürlich auch an dem Haus, wo sie ewig gelebt haben, ihre Kinder großgezogen haben. Aber im Prinzip ist das ja die beste Variante, die man sich vorstellen kann. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber organisieren kann das der Beirat auch nicht oder das kann auch nicht der Ortsamtsleiter. Man kann den alten Leuten ja auch nicht sagen, guck mal, das ist viel zu groß für dich, geh weg. Das geht halt
nee, so. Aber natürlich kann man vielleicht auch so ein bisschen Anreize schaffen und sagen, kriegt man es irgendwie auch hin, dass man in bestimmten Quartieren auch barrierefreie Wohnungen schafft. Weil wenn ich mit älteren Menschen ins Gespräch komme, die sind durchaus schon bereit, auch ihre Häuser, größere Häuser oder so auch zu verlassen, weil sie merken, dass es über den Kopf wächst. Aber sie haben natürlich ein großes Interesse, auch einfach in ihrer gewohnten Umgebung
absolut,
zu bleiben.
Genau, ne? So. Wo sie sich auskennen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das könnte man vielleicht schaffen oder so Mehrgenerationenhäuser oder so, wo es eine Alternative gibt. Das zweite war Ausbau Kitas und Schulen. Ausbau Kitas ist ja, das will ja jeder sozusagen und das ist nicht leicht. Es fängt ja schon an, Ausbau, also Bau, klar, mehr Plätze, das scheitert ja oft schon an den Fachkräften. Ne?
Genau.
Also, wie sieht es da bei Ihnen aus?
Da ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren einige Kitas an den Start gebracht haben und sich jetzt auch noch eine weitere Kita noch jetzt im Bau befindet. Das heißt, wir sind auf dem sehr guten Wege, dass wir rein theoretisch die vorgegebenen Quoten im U3-Bereich, also unter Dreijährigen und im Elementarbereich von 3- bis 6-Jährigen, auch in den nächsten Jahren von den Plätzen her anbieten können. Aber es ist natürlich auch so, wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, wir haben zwar die Plätze sozusagen auf dem Papier, aber es braucht natürlich dann auch die zuständigen Erzieherinnen und Erzieher, die dann auch dafür sorgen, dass die Gruppen aufgemacht werden.
Mhm. Da können Sie natürlich auch nichts dran ändern, dass man die besser bezahlt und die Ausbildung verkürzt. Nee. Das sind ja auch alles Sachen, die... Da zum Beispiel frage ich mich oft, warum die Bundesregierung so viel Zeit braucht, um sowas, was so auf der Hand liegt, zu verändern. Eine kürzere Ausbildung, bessere Bezahlung. In anderen Ländern sind das ja Akademiker, also haben Studiengänge gemacht. Genauso wie ich auch nicht verstehe, warum es so lange dauert, dass man ausländischen Fachkräften es erleichtert, hier anerkannt, dass ihre Ausbildung anerkannt wird oder so. Das dauert wirklich lang, also und viel wird über Fachkräftemangel geredet. Eine Erzieherin aus Portugal wird nicht einfach hier im Kindergarten anfangen können. Also vermute ich mal.
Das weiß ich jetzt so auch nicht, aber der Tenor, den Sie ja gerade beschrieben haben, ist ja genau das Richtige. Also es gibt ja gerade auch, wenn man ausländische Fachkräfte irgendwie hier einbinden möchte, ist das ja, sag ich mal, für alle eine Win-Win-Situation. Ne? Es ist nicht nur eine Win-Win-Situation für die Gesellschaft, sondern es ist auch eine Win-Win-Situation für die jeweilige Person, die einfach sagt, Mensch, ich möchte hier ganz gerne auch hier arbeiten und meinen Mehrwert auch dazu geben.
Außer das Land, wo Sie herkommen, für die könnte es keine Win-Situation sein.
Weil Sie natürlich dann da fehlen.
Genau. Ja. Also Ausbau Kitas, Ausbau Schulen.
Da ist ja so, dass wir gerade ein großes Mammutprojekt auch in Lesum haben.
Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Halmer Weg? Nee, wo ist das nochmal angesiedelt genau?
Es gibt vor dem Heisterbusch das Schulgebäude. Aber also da gibt es ja tatsächlich die Überlegung, dass die Oberschule Lesum an die Bördestraße ziehen wird. Die Bördestraße,
und dann eine Grundschule noch eröffnet werden.
Da noch, genau, und dann auf dem Steinkamp noch eine Grundschule, eine zusätzliche Grundschule errichtet wird, die wir auch benötigen bei uns im Stadtteil. Der berufsbildende Zweig der Bördestraße dann in einen Berufsschulcampus hier in die Überseestadt zieht. Das wird ein Projekt sein, also wo auf kleinster Fläche unterschiedliche Schuleinheiten neu gegründet werden, beziehungsweise dann auch wechseln werden, was wir dringend einfach auch benötigen. Hinzu kommt auch dieser Gedanke noch oder die Planung, dass wir in Gramke noch eine weitere Oberschule auch aufbauen werden. Auch da ist ein Bedarf da, noch gehen die Schülerinnen und Schüler Richtung Maße, das ist an die Helsinki-Straße, meine ehemalige Schule, bin ich auch zur Schule gegangen. Da benötigen wir perspektivisch dann auch noch eine weitere Oberschule, eine dritte Oberschule für den Stadtteil. Ne? Und das sind natürlich Sachen, die in den nächsten Jahren wirklich mit einem langen Atem auch angegangen werden.
Na, vor allem, wenn Sie junge Familien anziehen wollen, dann geht das halt nicht ohne anständiges Kita- und Schulangebot. Genau. Oder das spielt oft eine Rolle bei der Entscheidung, wo man sich ansieht, ist ja auch irgendwie klar. Und dann war noch das Letzte, war die Verkehrsinfrastruktur.
Ja, da treffen Sie das ja gerade richtig in Schwarz, ne? Mit der Sanierung der A270, die sich ja noch irgendwie, die notwendig auch ist, aber die sich leider Gottes ja auch zieht. Und genauso gut natürlich auch die Nordwestbahn, die Nordwestbahn, die dann halt den Bremer Norden auch anbindet. Das sind Sachen, die wichtig sind. Mit der Verkehrsinfrastruktur kann man natürlich auch noch weiterdenken. Also das Thema Carsharing ist, glaube ich, eine Sache, die wir weiter ausbauen müssen. Bin echt froh, dass es uns gelungen ist, vor ein paar Jahren auch die erste Carsharing-Station nach Burg Lesum zu holen. Ich hatte seinerzeit auch mit der damaligen Geschäftsführung von Cambio auch mal gesprochen, habe gesagt, ich hätte ganz gerne eine Carsharing-Station in Burg Lesum. Und sie sagte zu mir, naja, aber wir haben da zu wenig Kundinnen und Kunden. Ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich liegt es daran, weil wir keine Station haben. Und dann ist tatsächlich eine Station gekommen und die läuft wirklich sehr, sehr gut und hat auch dazu geführt, dass halt auch dann mehrere Stationen noch errichtet werden. Aber verkehrliche Infrastruktur beziehungsweise dieser ganze Mobilitätsgedanke, glaube ich, müssen wir versuchen, auch als Kommune noch mal neu zu denken, wie Quartiersgaragen, Quartiersparkplätze, so etc. Ist wirklich schwierig. Ne?
Ja, ja. Also in Burg Lesum ist ja vielleicht noch ein bisschen mehr Platz, aber wenn hier über Findorf oder über das Viertel, wo Sie ja selber wohnen, wo soll da eine Quartiersgarage hin? Da müsste man ja entweder unter die Erde, das wird wahnsinnig teuer, obwohl es wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee wäre, ne? Also das eher unter die Erde.
Gut, aber da ist tatsächlich so, hier in der Innenstadt hat man noch ein besseres ÖPNV-Netz, man hat noch mehr Carsharing-Angebote, das heißt,
Aber es reicht ja offensichtlich noch nicht, weil die Zahl der Autos steigt ja,
ja.
Auch in Großstädten. Also ich glaube immer, das ist ja immer das Henne-Ei-Prinzip, genauso wie Sie es bei Cambi und Burglesung gesagt haben, treten wir in Vorleistung und die Leute sagen, was brauche ich denn hier noch, ein eigenes Auto? Oder sagt man den Leuten, verzichte auf dein eigenes Auto, wir schaffen ein Angebot. Und ich glaube, es geht nur durch in Vorleistung treten. Und da ist es natürlich noch nicht so, so wie man sich das erhoffen würde.
Ja, man muss aber auch differenzieren. Ne? Ich glaube schon, dass wir halt in Burglesum und in anderen Stadtteilen, die halt außerhalb der Innenstadt auch liegen, wir einfach die Erfahrung machen, dass die Familien durchaus schon eher aufs Autobahn angewiesen sind, weil der Bus oder nicht diverse Straßenbahnen etc. in 5-Minuten-Takten fahren oder ringsherum irgendwie 3-4 Carsharing-Stationen stehen. Was wiederum aber auch dazu führt, dass wir gerade in älteren Wohngebieten einfach diese Infrastruktur gar nicht vorhanden haben, dass die alle ihre Autos irgendwie im Straßenraum parken können. Ne? Und da ist, glaube ich, einfach auch so ein Konflikt, wo man gucken muss, wie kriegt man den irgendwie gelöst. Durch Stichwort irgendwie Quartiersgaragen oder halt auch noch intensive, bessere Mobilitätskonzepte.
Mm. Und man muss ja ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen irgendwie, ne? Man muss junge Menschen, aber auch ältere Menschen erreichen, die ja auch mobil bleiben wollen. Also viele Ältere hängen ja auch an ihrem Auto, weil das sozusagen eine Freiheit ist für sie, ne? Irgendwo hinfahren zu können, wo sie nicht mehr hinlaufen oder geschweige mit dem Fahrrad fahren. Also das kenne ich von meinen Eltern zum Beispiel. Deswegen muss man das eben auch irgendwie berücksichtigen. Auf jeden Fall ist da noch einiges zu tun. Ich meine, Ihre Amtszeit geht bis 2032. Mhm. Das muss ja noch nicht die letzte sein. Sie sind ja ein junger Mann mit Anfang 40, ne? 79?
45.
45,
aber ja. Ich fühle mich noch sehr, sehr jung.
Für mich ist das Anfang, das Glas ist halb voll und das Glas ist halb leer. Sie sind Sozialdemokrat, wie lange eigentlich schon? Und was hat Sie in die Partei getrieben oder gezogen?
Ich bin seit dem Jahr 2000 in der Partei.
Sie kriegen sie nächstes Jahr wahrscheinlich eine silberne Nadel verpasst. Ne?
Genau, ja, 25 Jahre kriegt man, glaube ich, irgendwie so eine silberne Nadel. Ich komme halt auch aus einem sozialdemokratischen geprägten Elternhaus und damals wollte ich in die Partei eintreten, weil ich, der erste Gedanke war tatsächlich, ich möchte irgendwie noch mehr Hintergrundinformationen über Politik und Gestaltungsmöglichkeiten etc. haben.
Das könnte man natürlich in jeder Partei, ne?
Ja, aber man hat sich also schon in der Sozialdemokratie schon sehr, sehr wohl gefühlt. Oder ich fühle mich halt nach wie vor auch in der Sozialdemokratie wohl, weil es, also gerade der Ansatz auch, dass man halt für Menschen, die vielleicht nicht so einfach haben, auch da ist und sich dafür einsetzt.
Das wird allerdings bestritten, ne?
Das, ja, also.
Wenn man über Malu Dreyer hört, dass die jetzt aufhören muss, dass sie zu den wenigen Politikern gehört, denen man abgenommen hat, dass sie sozusagen für die sogenannten kleinen Leute da ist oder sich auch so ausdrückt oder da betont, so redet, dass jeder mitkommt, dann würde mir das schon zu denken geben.
Klar, das geht nicht spurlos, also das geht nicht spurlos an mir vorbei als Sozialdemokrat. Aber das ist ja zumindest der für mich auch der ursprüngliche Grundgedanke, weshalb ich auch Politik mache. Also auch gerade den Menschen zu helfen, die es nicht so einfach haben. Ne?
Die keine Stimme haben, das ist keine ja auch Stimme das Problem. Haben, ja. Ne? Aber jetzt würde ich sagen, wenn Sie sagen, dass Sie sich da immer noch richtig aufgehoben fühlen, als Außenstehende kann ich sagen, ich als Sozialdemokratin würde wahrscheinlich leiden unter der Kritik an dem Kanzler. Und die ist ja nun wirklich, wird ja lauter und lauter. Das heißt nicht, dass das stimmt, aber die Kritik ist nun mal sehr laut. Und das Europawahlergebnis würde mich jetzt auch nicht besonders berauschen oder optimistisch stimmen.
Das ist richtig, aber ich habe ja auch eingangs gesagt, ich bin auch ein sehr optimistisch denkender Mensch. Ach so. Und denke auch sozusagen immer positiv. Das ist natürlich ein Warnsignal, aber dadurch jetzt dann gleich irgendwie dann zu resignieren und zu sagen, oh Gott, wir machen irgendwie, wir stecken den Kopf in den Sand sozusagen, das ist nicht so meine Art. Ne?
Aber Sie werden ja wahrscheinlich bei den Landtagswahlen in den ehemals neuen Bundesländern auch richtig einen auf den Deckel kriegen. Und daraus muss ja irgendwas werden. Das ist ja das, was ich zum Beispiel bei den Sozialdemokraten vermisse. Wenn man einen Dämpfer bekommt, das kann jedem passieren.
Muss man irgendwie
Was tun?
Was tun? Das ist
aber was ist denn Ihrer Meinung nach da in den letzten Jahren passiert? Weil dieser Befund, dass die Sozialdemokraten nicht mehr automatisch sozusagen als Stimme der Menschen, die keine haben, gesehen wird, die, das ist ja schon x-fach, vielfach angesprochen worden. Das fing auch nicht mit Gerhard Schröder, dem sogenannten Genossen der Bosse, an. Also das ist ja schon, der Befund ist ja schon viel älter. Ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich das auch einfach. Oder vielleicht ist Bremen da auch zu anders, obwohl ich das, weiß ich auch nicht, ob in Bremen da jetzt die SPD das für sich reklamieren kann, bin ich mir nicht so sicher. Wo sind denn da, wo ist das Aufarbeiten? Vielleicht findet das, Sie sind ja auch Mitglied des Landesvorstands, SPD-Landesvorstands. Vielleicht findet das auch hinter den Kulissen statt und man kriegt das nicht genug mit. Also so richtig sich zerfleischen geradezu, um zu sagen, was müssen wir besser machen, um da wieder hinzukommen?
Natürlich haben wir auch im Landesvorstand kritisch auch über die Europawahl gesprochen und haben geschaut, was man dort verbessern kann und wie auch in den nächsten Jahren einfach unsere Positionierung aussehen muss. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich versuchen, auch deutlich zu machen, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin, sie auch mal versuchen, auch in einfacher Sprache auch nochmal wieder auch zu vermitteln. Und einfach auch deutlich zu machen, auf der anderen Seite grundsätzlich auch, wie wichtig auch die Demokratie an sich für die Gesellschaft auch ist. Auch das, unabhängig jetzt auch von der SPD, das ist so meine große Sorge. Also, dass wir auf verschiedensten Bereichen immer hören, die Demokratie und oder das demokratische Leben oder die demokratische Gesellschaft ist irgendwie, wollen manche Menschen gar nicht haben. So, und,
oder sie können sie nicht wertschätzen, weil sie ihnen so selbstverständlich vorkommt. Ne?
Und da ist es halt so, dass wir erstmal als demokratische Parteien dafür werben sollten, wie wichtig das demokratische oder wie wichtig die Demokratie auch für das gesellschaftliche Miteinander ist, welche Vorzüge auch Demokratie hat. Und jetzt nochmal zurückzukommen auch auf meine Partei. Ich denke schon, dass wir viele Sachen auch die richtigen Entscheidungen treffen. Oder Politik funktioniert ja auch immer noch mit Kompromissen. Und das ist natürlich jetzt gerade aktuell in einer Dreierkonstellation auf Bundesebene erstmalig in dieser Konstellation auch schon mit sehr, sehr großen Herausforderungen verbunden, weil jeder will irgendwie sich sozusagen profilieren. Das hat so ein bisschen mich auch persönlich gestört, dass man viel mehr über Streitigkeiten der Regierungskoalition gelesen hat, als irgendwie über tatsächlich die Sachen, die auch...
Das stimmt. Aber wissen Sie, woran das liegt? Es ist nicht die... Das ist ja ein Vorwurf, dass die Parteien sich profilieren, anstatt die Arbeit zu machen. Man kann sich vor der Wahl wieder zu profilieren suchen, aber eigentlich geht es ja nicht darum, sich zu profilieren, sondern eigentlich geht es ja darum, sich in Dienste des Landes zu stellen, etwas pathetisch ausgedrückt. Aber was Sie sagen, stimmt. Die versuchen, sich zu profilieren. Und das sind auch Sozialdemokraten, nicht nur Herr Lindner und es sind auch nicht nur Herr Habeck oder so, ne, sondern Hubertus Heil oder könnte ich noch ein paar andere nennen, sind das auch. Es geht darum, sich zu profilieren. Und das ist dann eben schade.
Ja, aber es ist natürlich auch verbunden mit, die Profilierung ist ja damit auch verbunden, dass man halt auch seine Position, seine Ziele, die man in der Politik verfolgt, auch dann irgendwie umsetzen möchte.
Ja, ja, aber es ist oft ein Profilieren geht ja gegen andere, man hebt sich ja ab. Also es ist ja nicht gemeinsam. Also ich würde schon gerne erleben, dass es Politiker gibt, die nach vorne treten und sagen, am Anfang war so eine große Euphorie. Wissen Sie noch die Fotos, nachdem der Koalitionsvertrag, wo Sie quasi als Team durch, weiß ich gar nicht, auf lang gelaufen ist, hat man nicht gedacht, das ist eine Clique, die jetzt irgendwas tut, wo man sich wünschen würde, dass jemand sagt, diese Koalition hat das und das gemacht. Aber meistens wird ja unterstrichen, wer was dazu beigetragen hat. Das ist in dieser Koalition sehr ausgeprägt und man muss ja befürchten, dass es in Zukunft viel mehr Dreierkonstellationen geben wird, ne?
Ja, aber es ist halt die Frage, ob das nicht auch einfach eine Sache ist, die man per se in solchen Konstellationen hat, wenn verschiedenste Parteien regieren.
Ja, ja.
Und ob das nicht, vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, dass jeder sein Profil auch hat, ne? Also ich sag mal, die Alternative wäre ja, solche Systeme zu haben wie in England oder wie in Amerika, wo es immer nur eine Partei gibt, die irgendwie regiert.
Aber wenn es durch Abgrenzung ist, dann entstehen halt solche Streitigkeiten, ne? Die Frage, und die Frage ist, wie ist die Lage der Nation? Wenn sie schwierig ist, würde man sich doch ein bisschen weniger Streit wünschen. Wenn es dem Land gut geht, dann kann man sich da mehr leisten.
Ja, ich glaube, Streit tut auch gut, um halt auch die Position klar zu machen. Aber die Frage ist ja, inwieweit kriegt man solche Streitigkeiten von der Öffentlichkeit entfernt? So, und wie kann man das irgendwie, wie kann man geschlossen auch nach außen hin auftreten und sagen, okay, es gibt da irgendwie einen Dissens, oder es gab einen Dissens, den haben wir aber geklärt und es geht dann weiter. So, ne?
Wie sind Sie denn zufrieden sozusagen mit der SPD auf Bundesebene, der sogenannten Performance und dem Bundeskanzler?
Also was ich gerade gesagt habe, ich glaube, wenn man zusammenzieht, wenn man eine Bilanz zieht, hat die SPD vieles erreichen können in den letzten Jahren, auch auf Bundesebene. Und ich wünsche mir einfach, dass die Kommunikation einfach besser gelaufen wäre an der Stelle. So, aber
und für den Scholz?
Naja, also es ist halt die Frage, wie man ihn, aus welcher Sichtweise man ihn betrachtet. Also natürlich ist Herr Scholz eine Person, die durchaus vielleicht in vielerlei Hinsicht etwas zu zurückhaltend wirkt. Andere sprechen von Besonnenheit. Ich glaube, das hat uns in der einen oder anderen Situation nicht geschadet, dass man eher besonnen ist, ne? Und nicht gleich irgendwie eine Sache irgendwie raushaut beziehungsweise irgendwelche Entscheidungen trifft oder dementsprechend dann so agiert, dass man wieder an bestimmten Stellen wieder zurückrudern muss. Ne?
Aber so richtig mitreißen kann er einen nicht, ne? Ich meine, Sie vielleicht, also, aber so als normale Bürgerin, wenn der eine Weihnachts- oder Neujahrsansprache hält oder in Regierungserklärungen, also mich reißt es nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, ist das gar nicht so gut, wenn irgendwelche Blut-, Schweiß- und Tränenreden gehalten werden, aber mitreißend ist das irgendwie nicht, finde ich. Also mir flößt ja kein Optimismus ein, sagen wir es mal so. Sie sind ja schon Optimist, deswegen können Sie es gar nicht beurteilen. Aber
nein, also ich teile dadurch auch Ihre Auffassung, dass es auch ein gewisses, was man schon ein bisschen eloquent auch auftreten sollte in so einer Position. Aber ja, die Frage ist halt.
Obwohl Frau Merkel war auch keine mitreißende Person.
Was ist sozusagen, also wo legt man tatsächlich irgendwie den Maßstab an? Ne? Also
ein Entertainer ist er nicht, aber muss ein Bundeskanzler ein Entertainer sein? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall, ich finde die Kritik auch aus den eigenen Reihen, kann man ja lesen, was habe ich mit der SPD zu tun, die Kritik wächst eher, als dass sie leiser wird, das muss man ja nun mal so festhalten.
Klar, und das macht man natürlich auch schnell an Personen dann auch aus, das ist ganz klar.
Ich meine, die Kritik an Herrn Scholz wächst, das finde ich schon, dass man das so liest zumindest. Und wenn jetzt die Landtagswahlen, wenn die SPD da sehr schlecht abschneiden sollte, was ja zu befürchten ist, dann glaube ich, wird sie natürlich noch lauter, weil natürlich kann man das nicht alles an Herrn Scholz festmachen, aber es wird eben auch an so einer Person festgemacht, ne? Vielleicht kommen wir jetzt zum Schluss noch auf Sie als Privatperson ein bisschen zu sprechen. Was machen Sie denn, Sie haben ja lange Tage, schätze ich mal, schon allein. Es geht nicht nur, wenn Beiratssitzungen sind, sondern auch so Ausschusssitzungen, weiß ich nicht, wo Sie überall sind. Sie sind bei Anhörungen, Sie werden ständig eingeladen zu irgendwelchen Eröffnungen und Abendfestivitäten. Sie werden das nicht alles wahrnehmen können. Sie haben ja auch einen Beirat und Beiratssprecher und so, aber Sie werden viel davon wahrnehmen. Was machen Sie zum Ausgleich? Oder haben Sie überhaupt Zeit für Ausgleich? Oder sind Sie einer von den Politikern, die nur noch 5 Stunden schlafen und sich das angewöhnt haben, damit gut klarzukommen?
Ja, also die eine oder andere Nacht ist tatsächlich etwas kurz. Aber klar, ich habe auch Ausgleich, den ich mir auch gönne. Ich fotografiere leidenschaftlich in verschiedensten Bereichen. Also sowohl irgendwie einfach mal durch die Stadt zu ziehen und Musik in den Ohren zu haben und dann bestimmte Motive zu fotografieren, Architektur zu fotografieren, da kann ich sehr, sehr gut abschalten. Gerne auch immer im Schwarz-Weiß-Modus. Oder irgendwie.
Ach ja, das wollte ich gerade fragen. Und welche Musik hören Sie dabei?
Ist total unterschiedlich. Mhm. Also von Hardrock bis Rap etc., so alles, was so gerade irgendwie auch so...
Ah ja, gibt's keinen Lieblingsmusiker oder irgendjemand, von dem Sie alle CDs oder alle Alben oder alles gestreamt haben?
Na, leidenschaftlich, wenn Sie mich so fragen, ist es U2.
Ah, ja.
Mit der Band bin ich tatsächlich groß geworden. Da kann ich fast jeden Song tatsächlich mitsingen. Ja, das ist so mein Ausgleich. Und dann auch in dem Bereich Fotografie auch ruhig mal irgendwie irgendwo hinfahren und dann Landschaftsfotografie machen. Einfach wirklich da einfach mal versuchen runterzukommen, ein Stativ aufzubauen, sich ein schönes Motiv auszusuchen und einfach nur warten, bis irgendwie vielleicht die Sonne untergeht oder so. Mhm. Das ist wirklich ein Ausgleich, wo ich richtig gut Energie ziehen kann.
Und was machen Sie mit den Fotos? Man sagt ja, seitdem es Digitalfotografie gibt, hat man Speicher, 500.000 Fotos wahrscheinlich auf irgendwelchen Speichern liegen, während man früher mit den Papierabzügen hatte, man ein Fotoalbum hat es eingeklebt, hat durchgeblättert. Was machen Sie mit den Bildern? Oder lassen Sie die schönsten Motive, ziehen Sie die groß, verschenken die oder hängen die in Ihrer Wohnung? Oder wie?
Tatsächlich liegen die meisten auf der Platte.
Ja, das ist ein bisschen schade,
das
ne?
Ist ein bisschen schade, also auch wenn man im Nachgang noch mal so ein bisschen guckt und das eine oder andere noch mal ein bisschen nachbearbeitet. Aber ich habe schon mir selber mal so 2-3 Bildbände erstellt.
Mit Text auch?
Nee, ohne Text, einfach nur so die Bilder wirken
so
zu lassen.
Bilderbücher.
Ja, genau so. Man zeigt sie im Freundeskreis letzten Endes auch und das ein oder andere Motiv ist tatsächlich dann irgendwie in einem großen Wandkalender, landet im Wandkalender oder halt auch dann tatsächlich irgendwann nochmal auch an der Wand. Ne?
Reisen Sie auch gerne?
Ja.
Und wenn, dann wohin? Weil da gibt es ja auch oft Leute, die reisen, um Fotos zu machen,
ja.
Also die ihre Reiseziele danach aussuchen.
Ja, also da reise ich wirklich in verschiedensten Bereichen. Also ich sag mal, sowohl im europäischen Ausland als auch, ich war jetzt im letzten Jahr nochmal in Australien für 4 Wochen. Ein
da
wirklich
bringen Sie aber
spannendes
mehrere
Land.
100 Fotos
ja,
mit,
ja,
oder?
Genau. Also das ist wirklich so ein...
Ich war noch nie in Australien, ich kann es nicht beurteilen. Es
waren mehrere tausend Fotos, die dann aufgenommen. Und das ist natürlich dann, das dementsprechend durchzusuchen und so, das ist schon echt.
Und dieses Jahr, fahren Sie da auch weg?
Dieses Jahr fahre ich, so wie jetzt der Stand ist, tatsächlich auch nochmal weg. Wir müssen mal gucken. Jetzt geht es nochmal ein paar Tage im Juli nach Köln auf ein Konzert.
Und aber nicht von U2, oder?
Nein.
Tun die denn noch?
Das weiß ich gar nicht. Und tatsächlich plane ich im Dezember noch mal eine längere Reise nach Portugal.
Ah ja. Gut, haben Sie sonst noch irgendwelche Hobbys? Obwohl das ja schon, Sie schreiben bestimmt auch Sport, oder?
Ja, aber das ist tatsächlich dann mehr so Fitnessstudio-Sport, einfach zum Ausgleich. Ne?
So. Ja. Sonst, das ist es so ungefähr. Dass Sie mit Ihrer knappen Zeit anfangen können.
Ja.
Na, ist ja auch genug.
Das bleibt mir nichts anderes übrig. Nein, das ist wirklich genug. Und tatsächlich auch einfach die Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einem wirklich ans Herz gewachsen sind.
Ja.
Das ist natürlich gerade jetzt, tut das einem besonders gut, wenn man das dann so als Ausgleich dann auch hat. Ne?
Kann man mit denen eigentlich auch über Sachen aus dem Beruf reden?
Oh ja.
Also wenn man so, es gibt ja wirklich Gewissenskonflikte, in die man kommt. Beruflich, privat auch, aber auch beruflich. Mir fällt jetzt auf doch kein Beispiel, das kennt jeder wahrscheinlich aus seinem Beruf, dass man die mit denen besprechen kann. Auch wenn das zum Beispiel Leute sind, die mit Politik direkt nichts zu tun haben, also nicht in der Partei sind oder so. Sie haben ja bestimmt Freunde, die nicht in irgendeiner Partei sind, oder?
Richtig, das ist so. Ich habe Freunde, die in der Partei sind. Ich habe Freunde, die nicht in der Partei sind.
Aber sich trotzdem interessieren, aber es ist ja ein Unterschied. Ne?
Ja, ja. Aber das finde ich auch gerade das Spannende, also sich mit Menschen auch zu unterhalten, die nicht unbedingt parteipolitisch verortet sind, die vielleicht schon in die gleiche Richtung irgendwie denken, aber die auch schon mal so ein bisschen dann auch, wo man schon so einen kritischen Diskurs dann auch eintreten kann. Ne? Und das ist dann nochmal sehr, sehr reizvoll und spannend. So.
Ja. Und kann auch eine Entscheidung noch einen kleinen anderen Dings geben.
Ja.
Ja.
Einfach mal so die Sicht nochmal, wie man so schon sagt, von außen nochmal irgendwie rauszubekommen.
Ja. Ja, Herr Bülke, das waren meine Fragen.
Ja.
Habe ich irgendwas vergessen, was wir noch hätten aus Ihrer Vita erwähnt? In dem Interview hatten Sie gesagt, deswegen sage ich mit den zwei Gegenstimmen, Sie haben alle Stimmen bekommen. Der eine, der AfD-Mensch, hatte nicht mitgestimmt, weil er das ganze Prinzip, das habe ich überhaupt nicht verstanden, um ehrlich zu sein, das ganze Prinzip ablegt. Da haben Sie gesagt, vielleicht würden Sie die Gründe dieser beiden Gegenstimmen noch mal erfahren. Haben Sie denn noch irgendwann erfahren?
Nein.
So wichtig scheint das ja auch nicht zu sein, wenn man so viele, von 18 haben Sie 16, glaube ich, bekommen. Das ist ja, wie viel Prozent sind das? Bahn 80, ne? Auf jeden Fall mehr als
genug. Ja, also ich finde, das ist auch legitim, wenn Beiratsmitglieder einfach auch sagen, nö, ich bin jetzt nicht mit Herrn Böck irgendwie einverstanden. Also wenn man es ja, wie Sie schon anfangs auch gesagt haben, ein demokratischer Prozess und eine demokratische Wahl auch, ne?
Ja, eine Begründung, finde ich, sollte man schon haben, außer mag ich nicht oder so, ne? Finden Sie nicht? Dazu ist die Entscheidung noch zu, doch dann irgendwie zu wichtig. Als Beiratsmitglied würde ich sagen, eine Begründung müsste man, ob man die jetzt tatsächlich publik machen muss, ist eine andere Sache, ne? Aber das, finde ich, sollte man schon machen. Aber ich bin ja kein Beiratsmitglied. Ich glaube, was ihr sozusagen ihr Schaffen betrifft, haben wir fast alles gestreift. Oder liegt Ihnen noch irgendwas am Herzen? Ich glaube, Sie haben auch noch gesagt, dass Ihnen das soziale Miteinander wichtig ist. Und das ist nicht in allen Ortsteilen von Burglesum so einfach. Ne?
Das
ist natürlich auch kein Burglesumer Problem, sondern es ist auch ein Großstadtproblem, ja, würde ich schon sagen. Ne?
Genau, und das ist tatsächlich so, dass, also ich, weil ich ja selber in Marshall auch aufgewachsen bin.
Marshall gehört zu den Gebieten, wo mehr Menschen, benachteiligte Menschen,
genau,
sozial benachteiligt, das darf man so sagen, ne?
Darf man so sagen.
Ohne also diffamieren zu werden.
Benachteiligtes ja Quartier letzten
genau,
Endes.
Genau, weil ja keinem auf den Schlips treten.
Es ist ja auch ein Windgebiet geworden, oder jetzt wieder schon seit längerer Zeit ein Windgebiet und jetzt auch in der 100% Förderung auch. Ja, da bin ich halt auch in dem Quartier auch groß geworden. Und das ist schon auch interessant, einfach auch zu sehen, wie sich dieses Quartier in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Haben viele Akteure auch dazu beigetragen.
Durch dieses, weil es ein Windquartier ist, ins Positive entwickelt hat, ja, meinen Sie? Ja. Oder auch ins Negative entwickelt hat?
Naja, also Wind hat schon dafür gesorgt, dass das Gebiet sich verbessert, also stabilisiert und sich verbessert. Das ist ja auch das Ziel von Wind, von Wohnen in Nachbarschaft, so ist ja die Abkürzung. Und natürlich haben sich so ein bisschen die Indikatoren in den letzten Jahren noch mal wieder ein bisschen verschlechtert. Das hat dazu geführt, dass man von einer 50% Förderung auf eine 100% Förderung gekommen ist.
Indikatoren heißt mehr Menschen, die von Bürgergeld oder so leben müssen, Kinder, die von Bürgergeld in Bürgergeld.
Ja, das ist so ein, wirklich so ein Schlüssel, der dann halt alles verschiedenste Indikatoren dann auch beinhaltet. Ja, und das ist natürlich so, dass dort vor Ort jetzt viele, viele Akteure einfach gute Arbeit machen. Wieder eine sehr, sehr engagierte Quartiersmanagerin
wollte
haben.
Wollte ich gerade sagen, das ist mit ein großer Schlüssel, das Quartiersmanagement.
Ja,
ne?
Ja, definitiv. Die einfach auch, sag ich mal, wirklich brennt für das Quartier. Und das macht wirklich, das merkt man einfach auch.
Man darf ja nicht sagen, dass ein Ortsamtsleiter ein Bürgermeister auf kleiner Ebene ist, aber eigentlich ist das so. Und die Quartiersmanager sind dann nochmal die Bürgermeister von dem Kiez sozusagen. Oder das, was man früher auf dem Dorf als Bürgermeister verstanden hat, das ist ja so.
Ja, was kann
ohne, dass sie Entscheidungen treffen. Ja. Aber wenn Leute irgendwas haben und sagen, hier, der Nachbar macht dies und das, dann gehen die ja dahin und erwarten natürlich, dass das weitergeleitet wird oder sich jemand kümmert. Ne? Ja. Und so gesehen ist das ja was ganz Positives eigentlich. Ist ja nichts Diffamierendes oder nichts Nachteiliges. Auch wenn Sie wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, Sie sind der Bürgermeister von Burglesum, sagen würden, nee, das so sehe ich meine Rolle gar nicht. Obwohl, so falsch ist das nicht, würde ich sagen.
Also tatsächlich ist es so, dass bei den älteren Menschen immer noch so drin ist. Nee, wenn ich sage, ich bin Ortsamtsleitung, Sie sind der Bürgermeister. So, das ist bei denen so irgendwie drin. Aber
obwohl der Unterschied ja nicht so groß ist, ne?
Naja.
Sie haben den Beirat.
Ja,
aber der Herr Bovenschulte gestaltet ja auch nicht alleine, sondern hat ja noch ein kleines Parlament namens Böhmische Bürgerschaft, was ja eigentlich die Entscheidungen trifft, die wichtigen jedenfalls.
Ja, aber dafür haben dann wahrscheinlich die Ortsamtsleitungen grundsätzlich weniger Handlungsmöglichkeiten. Also, oder sag ich mal, auch die Beiräte, wenn sie den richtigen Bürgermeister irgendwie hätten. Das würde ja noch verknüpft sein mit viel mehr finanziellen Spielraum.
Ja, das stimmt,
die Beiräte,
nur Globalmittel.
Geld
das ist ja auch ein Streitpunkt. Ne? Wie viel da dürfen eigentlich die Beiräte entscheiden? Was billigt man denen zu? Darüber wird ja auch schon seit vielen Jahren immer mal wieder geredet, ob die noch mehr Befugnisse bekommen sollen. Schon allein, wo die Tempo-30-Zonen anfangen und aufhören. Obwohl, das ist, glaube ich,
da kann man das.
Das jetzt, da kann man schon was machen. Gut, ja, Herr Böke, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bekomme ja durch den Weserkurier selbst weiterhin mit, was bei Ihnen im Stadtteil so los ist. Tschüss.
Vielen, vielen Dank.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.